Ja, also in einer etwas anderen Art und Weise bedeutet, und das lässt sich vielleicht schon am Titel unseres Beitrages, würde ich ihn tatsächlich nennen, erkennen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir unseren Beitrag in Briefform gestalten. Was bedeutet das? Also Grundlage unseres Beitrags ist der Briefwechsel von Sarah Kirsch und Christa Wolf, den ich leider in Buchform nicht hier habe, weil ich krankheitsbedingt in einer fremden Wohnung gestrandet bin. Aber ihr werdet das Cover dann nochmal im Vortrag in der PowerPoint sehen. Und genau, wir haben uns für die Briefform entschieden. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und zwar werden wir insgesamt vier Briefe vorlesen, das heißt wechselseitig ich zwei und Alina zwei. Und ja, genau, warum haben wir das überhaupt gemacht? Also zum einen, weil es sich insgesamt hier eher um ein Konzept handelt. Also Paul hat ja eingangs schon davon gesprochen, dass es auch um Versuche gehen soll, um Diskussionsräume gehen soll. Es muss nicht immer alles fertig sein. Es können Ausblicke sein und Entwürfe für spätere Arbeiten. Und genau daraus ist eigentlich unser Themenfeld entstanden, unsere Kooperation sozusagen. Und ja, genau, ohne viel mehr noch jetzt vorher zu erzählen, würde ich sagen, starten wir beide und genau, wie gesagt, in Briefform. Ich beginne. Liebe Alina, ohne großes Vorgeplänkel fange ich direkt mit jenem Thema an, welches mich nun schon seit einigen Wochen beschäftigt. Kennst du den Briefwechsel von den Kirschen und den Wölfen? Ich habe ihn während des Lockdowns im Winter gelesen und war natürlich begeistert. Dies liegt mit Sicherheit auch an meinem recht groß geratenen Interesse für Christa Wolf, aber insbesondere daran, dass mich seit der Lektüre ein Gedanke nicht mehr loslässt. Wie steht es um das Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit? Dabei ist die Frage selbst bereits so groß, dass ihre Antwort einen wohl erdrücken muss. Dennoch, aber wo beginne ich, um dir beschreiben zu können, was mich hier umtreibt? Am Anfang, schätze ich. Nun begann ich also im Winter den Briefwechsel von Sarah Kirsch und Christa Wolf zu lesen. Er ist wohl eher als ein Zeitzeugnis, als ein dezidierter Austausch über Literatur und Literaturtheorie zu beschreiben, was mit Sicherheit auch an den unterschiedlichen Gebieten beider Autorinnen liegt. Christa Wolf wirst du sicherlich aus etlichen Einführungsveranstaltungen aus der Universität kennen. Sarah Kirsch aber ist weniger bekannt. 1935 in Thüringen geboren, lebte die Lyrikerin bis 1977 in der DDR, ehe sie in die BRD ausreisen durfte, wo sie auch blieb. Christa Wolf hingegen blieb bekanntlich in der DDR und es mag keine Unterstellung sein, wenn ich sage, dass sie lange an einen sozialistischen Staat glaubte, auch wenn sie die Probleme der DDR durchaus anerkannte. Nun, jedenfalls beschäftigen beide eher lebenspraktische Fragen in ihren Briefen. Sarah Kirsch hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihren männlichen Liebschaften und suchte den richtigen Weg im künstlerischen Dasein. Christa Wolf freute sich über ihre eigenen Kinder sowie über Enkelkinder und deren Fortschritte. Sie sprachen aber auch über zeitgenössische Autoren, so beispielsweise über Volker Braun, und diesen erwähne ich hier, da er für meine große Frage ausschlaggebend ist. Denn im Januar 1974 schrieb Christa Wolf in einem Brief an Sarah Kirsch: Volker Braun schrieb uns zu Neujahr ein Gedicht, das fing an: Ich lebe nicht oft wirklich. Es erstaunt mich etwas, dass auch er dieses Gefühl kennen soll. Es sei sein Grundproblem, erfuhr ich inzwischen, das auch mir zu schaffen macht. Nun lese ich bei dir, Seite 2, zweite Zeile, dann lebe ich wieder. Und das erklärt ja alles. Und es heißt bei dir, wie bei schreibenden Leuten überhaupt, dann bin ich wieder imstande, aus der sogenannten Realität Wirklichkeit für mich zu machen, ob nun schreibend oder nicht, aber meistens auch schreibend. Woraufhin alles Schütteln irgendwelcher Ohren aufzuhören hat. Das Ohrenschütteln ist übrigens ein typisches Motiv, was Christa Wolf gern nutzt, weil sie sich eben als Wölfe bezeichnet haben in der Familie. Ich lebe nicht oft wirklich und durch das Schreiben aus der sogenannten Realität Wirklichkeit machen? Diese beiden Textausschnitte haben mich also voll erwischt und seitdem stehe ich gewissermaßen vor ihnen und befrage sie nach ihrer Bedeutung, ihrem Inhalt und ihrem Hintergrund. Damit du aber nicht weiter im Dunkeln tappen musst, zitiere ich dir auch noch das besagte Volker Braun-Gedicht. In der Hoffnung, dass wir somit beide mehr von dieser, meines Erachtens nach sehr imposanten, Vortrag erfahren können. Volker Braun war übrigens auch Lyriker und Dramatiker in der DDR. Er schreibt in seinem Gedicht Die Austern für Alain Longs: Ich lebe nicht oft wirklich, du seit Stunden. In meiner Küche bricht die Eingereisten mit viel Papieren Austern auf und mit schmerzender Hand in den Plastikschurz. Singst du und die Wolfs an nichts mehr, denken die da als ans Fressen, was sie wie alles gründlich tun. Das sind noch Menschen. Und ich mit viel Zitrone betäube die nackten Tierchen erst und meinen Gaumen und schlucke mutlos, während du 2 Dutzend schlürfst mit Wollust und Ekel, diese kleinen Fotzen der See. So, sage ich nun, das Leben zwischen Gier und Abscheu zergehen lassen auf der Zunge, ja. Nun, wenn man nicht oft wirklich lebt, wie ist es dann möglich, einen Zugang zur Wirklichkeit zu finden? Christa Wolf antwortet auf diese Frage durch das Schreiben, aber in Abgrenzung zur Realität. Wirklichkeit ist also nicht Realität. Wirklichkeit ist damit etwas, das durch den Akt des Schreibens und durch die Literatur hervorgebracht werden kann. Ist Wirklichkeit dann einfach nur Fiktion? Oder ist es nicht viel mehr, was hier noch im Verborgenen liegt? Wie ist es überhaupt möglich, Wirklichkeit durch Literatur zu evozieren? Und ist dieses Phänomen nicht gerade im Hinblick auf die Politik der DDR relevant? Du siehst schon, es sind Fragen über Fragen, die mir im Kopf herumgeistern. Sie mit dir zu teilen, freut mich sehr. Bevor dieser Brief aber in die Ewigkeit gerät, beende ich ihn. Bitte schreibe mir doch, wie diese Zitate auf dich wirken und was du dazu denkst. Mit lieben Grüßen, deine Pauline.
Ja, vielen Dank, genau. Ich übernehme dann an der Stelle. Also die Fragen habe ich aufgeschnappt und daraus machen wir den Vortrag. Und ich glaube, ohne große Umschweife würde ich jetzt einfach mal meine Antwort vorlesen. Liebe Pauline, danke dir für diese ungeheuer spannenden Fragen. Ich fange mal damit an, warum diese Fragen eigentlich so spannend sind. Weil sie in keinen Fachbereich oder Forschungszweig wirklich reingehören. Das macht sie erstmal sexy, aber schon auch uferlos. Deshalb verzeih mir, wenn ich jetzt erstmal relativ unverbunden mit ein paar Ideen um mich werfe. Du kannst dann ja mal schauen, ob dich davon irgendwas inspiriert. Also, wie steht es mit dem Verhältnis zwischen Literatur und Wirklichkeit? Die Frage enthält ja gleich 3 Begriffe, die mehrdeutiger nicht sein könnten. Also Verhältnis, Literatur und Wirklichkeit. Mein erster Anlauf wäre deshalb, 2 von ihnen durch etwas engere Verwandte zu ersetzen, nämlich Literatur mit Fiktion und Wirklichkeit mit Realität. Also so, wie steht es mit dem Verhältnis zwischen Fiktion und Realität? Es gibt im Bereich der Fiktionalitätstheorien einige Ansätze dazu. Die zentrale Frage hier lautet, wie kann man über etwas Fiktives, also etwas, das in unserer Welt nicht existiert, eigentlich wahre und falsche Aussagen machen? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich dir sage, Sarah Kirsch sei in Thüringen geboren worden, dann ist das wahr. Wenn ich dir sage, Harry Potter kommt aus London, dann stimmt das ja auch irgendwie. Und dieses irgendwie ist genau das Problem. Fiktiv bedeutet irgendwie weder wahr noch falsch und das darf ja eigentlich nicht sein. Verschiedene Fiktionalitätstheorien versuchen, diesen komischen Zwischenzustand näher zu bestimmen. Hier sind kurz umrissen mal 2 Ideen, die ich in unserem Fall am ehesten relevant finde. Erstens, Possible Worlds. Possible Worlds, also mögliche Welten, das ist ein Denkmodell, das in ganz verschiedenen Bereichen der Philosophie angewandt wird. Nach Lubomir Doleziel auf die literarische Fiktionalität zugespitzt, ist die Idee, dass die Welten, in denen fiktionale oder fiktive Handlungen stattfinden, eben weder wahr noch falsch, sondern schlicht möglich sind. Was erstmal wie eine Ausrede klingt, schlüsselt sich bei Doleziel in eine Handvoll sehr greifbarer Merkmale auf, die solche fiktionalen Welten kennzeichnen. Die will ich dir jetzt nicht alle zumuten. Wichtig ist nur, ein literarischer, fiktiver Text ist nach Doleziel die Beschreibung einer möglichen, das heißt unter anderem auch einer von der Realität aus mit unserem Weltverständnis denkbaren Welt. Denkbar heißt, ich kann mir das vorstellen. In so einem literarischen Text werden die Regeln und Verhältnisse festgelegt, die in dieser Welt gelten. Innerhalb dieser gesetzten Grenzen füllt die Leserin dann die Lücken mit der eigenen Imagination. So löst sich das Problem der wahren und falschen Aussagen. Sie beziehen sich eben nicht mehr auf eine unbestimmte Lücke in der Realität, sondern auf eine klar umrissene mögliche Welt. Zweitens, Make-Believe. Ich übersetze mal das Zitat auf der Folie, seht ihr das im Original. Die Vorgänge, in denen Kunstwerke verankert sind und von denen sie ihre Bedeutung zugewiesen bekommen, kann man am ehesten als eine Erweiterung von Kinderspielen im Sinne des So-tun-als-ob, also Make-Believe, ansehen. Tatsächlich sehe ich diese Vorgänge selbst als Make-Believe-Spiele und behaupte, dass gegenständliche Kunstwerke wie Requisiten in solchen Spielen funktionieren. Zitat Ende. Kendall Walton geht also so ähnlich vor wie Dolezel, konzentriert sich aber eher darauf, was für eine Funktion ein fiktionaler Text erfüllt. Ein Text ist für ihn eine Anleitung zu einem Spiel. Die Spielenden sind Autorin und Leserin. Walton gebraucht das Bild von zwei Kindern, die sich gemeinsam eine Geschichte ausdenken, die sie selber erleben. Also die rennen zum Beispiel im Wald umher und dann sagen sie, jeder Baumstumpf, den sie dort sehen, ist im Spiel ein Bär. Und im Spiel, das bedeutet dann in der Literatur eben fiktiv. Diese Spielregeln lassen sich dann erweitern. Ein besonders großer Baumstumpf wäre zum Beispiel ein besonders großer Bär, aber ein Baumstumpf kann nicht plötzlich ein Wolf sein. Das heißt, auf dieses Wahr oder Falsch-Problem übertragen, was fiktional wahr ist, muss den Regeln des Textes entsprechen. Was gegen die Regeln, also gegen die innere Logik des Textes, verstößt, ist fiktional falsch. Ich finde, dass sich die beiden Theorien gut ergänzen. Einen fiktionalen Text zu schreiben bedeutet, eine mögliche Welt zu schaffen, in der bestimmte Regeln zu einem Spiel einladen. Diese Welten haben etwas mit unserer Realität zu tun. Ein Spiel ist ja auch immer dafür da, etwas über sich, über Menschen, über das Leben herauszufinden, etwas zu erproben, Zusammenhänge zu vereinfachen und dabei eben in Möglichkeiten, in Hypothesen zu denken. Dieses Spiel spielen Leserinnen genauso wie Autorinnen. Und dadurch, dass der Erkenntnisgewinn eines solchen Spiels so greifbar, so lebenspraktisch, wie du sagst, ist, ist er eben auch wirklich. Ich finde, diese Perspektive auf das Schreiben ist schon mal ganz hilfreich, um vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, was Christa Wolf hier meinte. Sie schreibt, und dann lebe ich wieder. Dann wird aus der sogenannten Realität wieder Wirklichkeit. Was denkst du? Kannst du das nachvollziehen? Oder ist das zu abstrakt gedacht? Und an dieser Stelle mal kurz die Rückfrage, was meinst du eigentlich mit Wirklichkeit evozieren? Das kann ja heißen erschaffen, im Sinne des Bezugschaffens zur Lebensrealität. Oder es kann eben heißen, etwas Neues hervorzurufen, im Sinne des Fiktionsschaffen. Findest du davon irgendwas hier wieder? Was auf jeden Fall jetzt noch offen bleibt, ist, warum diese schreibende Rückeroberung der Wirklichkeit überhaupt notwendig ist. Wirklichkeit, das ist ja philosophisch gesehen ein ganz gefährlicher Begriff. Ich habe leider nicht Philosophie studiert, deswegen weiche ich dem ganzen Bereich jetzt mal aus und sage, wenn man den Begriff hier im Kontext nochmal betrachtet, ist wohl eine sehr persönliche Definition gemeint. Es geht bezeichnenderweise um ein Gefühl, das bei schreibenden Leuten überhaupt vorkommt, um den Verlust der Wirklichkeit für mich. Ich glaube, das ist wichtig. Wirklichkeitsverlust oder gefühlig persönlicher, vielleicht auch psychologischer formuliert, die Erfahrung einer Derealisation. Das ist in der Tat ein wiederkehrendes Thema literarischen Schreibens in allen Zeiten. Man könnte da zum Beispiel an die Romantik und ihre Traumlogik, ihr unbestimmtes Fernweh denken. Ich denke aber vor allem an den Expressionismus, das liegt ganz sicher an meiner Masterarbeit. Die Zertrümmerung der Wirklichkeit, wobei wirklich sein in diesem Falle als eine Eigenschaft der Realität in sinnvollen, objektiven Kategorien erfassbar zu sein gemeint ist, ist in der Zeit ein ganz großes Thema. Nietzsche bzw. die Nihilisten haben da ja recht gründlich aufgeräumt mit allem, was Orientierung schaffen könnte. Nicht die Religion, nicht die Wissenschaft, nicht der Verstand an sich, der kommt ja auch nur aus diesem verdammt unzuverlässigen Gehirn. Und vor diesem Hintergrund steht das Schreiben quasi vor einem Glaubwürdigkeitsproblem. Wie will man denn da jetzt verlässliche Aussagen treffen? Welchen Wert hat das Geschriebene? Ich weiß, ich soll nicht immer auf Gottfried Benn rumreiten, aber guck mal hier, in seinem Essay »Der Nihilismus und seine Überwindung« schreibt er Folgendes. Eine artistische Ausnutzung des Nihilismus, also ästhetische Werte in Deutschland, Artistik in einem Land, wo man von Haus aus so viel träumt und trübt, ja die gezüchtete Absolutheit der Form, ja nur aus den letzten Spannungen des Formalen, nur aus der äußersten bis an die Grenze der Immaterialität vordringenden Steigerung des Konstruktiven, könnte sich vielleicht eine neue Realität bilden.
nach dem Nihilismus. Zitat Ende. Der Nihilismus ist sozusagen in seiner Zeit das, was dafür sorgt, dass sich die Realität eben nicht wie Wirklichkeit anfühlt. Ben ist einer von denen, die in der Kunst wiederum den Ausweg aus der Wirklichkeitszertrümmerung sehen. Alte Formen werden obsolet, neuer Ausdruck muss her, der sich wahr anfühlt. Die Künstlerin ist sozusagen der schaffende Mensch in Höchstform. Ob Christa Wolf sowas Ähnliches empfunden hat? Nun bin ich keine Psychologin, aber ich weiß zumindest so viel, dass temporäre Gefühle von Derealisation gar nicht so selten und auch gar nicht an sich gefährlich sind. Sie sind ein Schutzmechanismus. Problematisch ist nur, wenn sie häufiger werden. Dann sind sie ein Symptom. Ich lehne mich mal ganz weit aus meinem Germanistinnenfenster und sage, dass sie dann unter anderem mit verschiedenen neurodiversen Spektren in Verbindung stehen können. Menschen, die sich auf solchen Spektren befinden, sind oft auch besonders kreativ oder besonders empfindsam. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, aber wie gesagt, ich bin keine Expertin. Jetzt bin ich mit diesem Schwenk über den Expressionismus als Beispiel für so eine vage, universelle Derealisation der Schreibenden ganz gut der Tatsache ausgewichen, dass bei Christa Wolf und Sarah Kirsch ja eine ganz andere, wesentlich bestimmende Lebenswirklichkeit im Vordergrund steht, nämlich die Differenz zwischen dem Leben in der DDR und in der BRD. Du schreibst, sie glaubte lange an einen sozialistischen Staat, das impliziert auch ein Ende dessen. Mir fällt dazu das Stichwort Utopieverlust ein, das ja oft benutzt wird, um eine Grundtendenz in Christa Wolfs Werk zu beschreiben. Was bedeutet das eigentlich? Christa Wolf war ja in besonderem Maße in die Lebensrealität und die politische Landschaft ihrer Zeit involviert. Die DDR wiederum war in gewisser Weise, so wie die BRD auch, eine künstlich evozierte Realität. Nichts am real existierenden Sozialismus war irgendwie organisch gewachsen. Der langsame Verlust einer Ideologie, einer Vorstellung von der Zukunft und eines damit verbundenen Weltbildes, das klingt doch schon irgendwie nach Parallelen zur Wirklichkeitszertrümmerung des Expressionismus, oder nicht? Nur ist das Ganze hier vielleicht ein bisschen mehr im Alltag verankert und dadurch verschärft. Ich möchte an der Stelle noch einen anderen Satz aus demselben Brief zitieren, der mir einen Schauer über den Rücken gejagt hat. Vielleicht liegt die Hölle darin, dass man ihr allmähliches Sich-Einschleichen kaum noch bemerkt und dass man nur, wenn man einen 10 Jahre alten Film sieht, über die Naivität der Leute erstaunt ist, die darin vorkommen und noch an das glauben, wovon sie reden. Das ist schon düster und eben sehr, sehr wirklich. Es leuchtet mir auf eine fast unangenehme Weise instinktiv ein und ich ahne, dass dieses Entsetzen vor der wirklichen Wirklichkeit etwas mit unseren Eingangsfragen zu tun hat. Kannst du damit etwas anfangen? Ich gebe dir nochmal deine Anfangsfragen in leicht veränderter Form zurück. Wie macht Literatur aus der Realität Wirklichkeit? Und inwiefern spitzt sich das im Kontext der DDR-Literatur zu? Haben Wirklichkeitszertrümmerung und die Erschaffung fiktionaler Welten etwas mit Christa Wolfs Vorstellung vom Schreiben zu tun? Mich würde außerdem noch interessieren, ob Sarah Kirsch eigentlich auf diese Dinge eingegangen ist. Weißt du da irgendwas? Ich freue mich sehr auf deine Antwort, Alina.
Liebe Alina, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das war eine große Dichte an Informationen und ich hoffe, deinen Gedankengängen im Folgenden gerecht werden zu können. Ich beginne mal bei deinem ersten Gedanken, nämlich Literatur und Wirklichkeit zu übersetzen in Fiktion und Realität. Das würde ich als sehr naheliegend empfinden, wenn Christa Wolf nicht selber schreiben würde, dass sie ihre Wirklichkeit von der Realität abgrenzt. Diese Begriffe funktionieren hier also nicht als Synonyme. Wenn Wirklichkeit also ungleich Realität ist und wenn Literatur eine Wirklichkeit als etwas von Realität im Sinne von Wahrheit, Verschiedenes hervorbringt, so habe ich im Übrigen auch den Begriff des Evozierens gemeint, ist Wirklichkeit dann nicht ein Teilprodukt von Fiktion, zumindest wenn man sie, also die Fiktion, als Synonym zur Literatur verwendet? So dass das jetzt relativ komplex wird, habe ich versucht, das wie auf der Folie zu sehen ist, ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich lasse hier auch ein paar längere Pausen, vielleicht ist es dann ein bisschen einleuchtender. An dieser Stelle eröffnen sich für mich ganz neue Fragestellungen. Kann man Christa Wolfs literarische Texte einfach unter den Begriff der Fiktionalität stellen? Denn ja, fiktiv sind sie, aber beinhalten doch auch immer zeitgenössische historische Elemente, die in Fiktion transferiert oder manchmal auch einfach nur wiedergegeben werden. Aber zurück zum Problem der Wirklichkeit. Wenn man sie also von Realität abgrenzt, würde der Begriff von Wirklichkeit durchaus mit einer Beschreibung von Fiktion einhergehen, ohne ihn jedoch komplett auszufüllen. Sie ist weder wahr noch falsch. Da scheint mir der Verweis auf die Theorie der möglichen Welten doch sehr fruchtbar zu sein. Wirklichkeit würde also als potenzielle Teilmenge von Fiktion, deren Bedingungen, also weder wahr noch falsch zu sein, erfüllen. So, ich würde das hier nochmal kurz vorlesen, was auf der Folie steht, damit es nicht zu schnell ist. Also ich bin jetzt auf der rechten Seite. Wenn die erste Prämisse ist, auf dem, was ich zuvor angeführt habe, dass Wirklichkeit weder wahr noch falsch ist, dann und die zweite Prämisse wäre, dass Fiktion weder wahr noch falsch ist. Außerdem ich als Prämisse stelle, dass Literatur Wirklichkeit evozieren kann und Literatur Fiktion entsprechen kann, dann wäre eine erste Konklusion, oder in dem Fall hier die zweite, dass Wirklichkeit vielleicht als Teilprodukt von Fiktion zu verstehen ist und damit sich eben ganz deutlich von Realität abgrenzt. Sprich, wenn Literatur weder wahr noch falsch ist, dann kann auch ihr Produkt, das durch sie geformt wird, in dem Fall die Wirklichkeit, weder wahr noch falsch sein. So. Was bedeutet aber wahr sein? Nun kann man Wahrheit von Wahrhaftigkeit durchaus unterscheiden. Gerade in Bezug auf die Differenzierung von Wirklichkeit und Realität ist es sinnvoll. Währenddessen Ersteres einen Gültigkeitsanspruch von Aussagen besitzt, drückt Letzteres eher einen Zustand aus. Dies bringe ich an, da ich den Eindruck habe, dass Wirklichkeit hier auch als Wahrhaftigkeit übersetzt werden könnte. Schließlich schreibt Volker Braun in seinem Gedicht Ich lebe nicht oft wirklich. Das lyrische Ich wirkt in dem Gedicht wie apathisch, findest du nicht auch? Es heißt da, und ich mit viel Zitrone betäube die nackten Tierchen erst und meinen Gaumen und schlucke mutlos. Mutlosigkeit, betäubt sein, unter der gleichzeitigen Wahrnehmung eines intensiven Außen, das die Austern aufbricht, frisst, schlürft und sinkt. Ist hiermit nicht eine Wirklichkeit gemeint, die sich von den Alltagsvorgängen, also eben von der Realität, unterscheidet und gewissermaßen nach Wahrhaftigkeit sucht? An dieser Stelle lässt sich auch wunderbar das politische Problem der Glaubwürdigkeit in der DDR anknüpfen. Es bestünde nämlich dann die Notwendigkeit, sich von dieser Realität als wirkliche Wirklichkeit, wie du sie nanntest, abzugrenzen und eben tatsächlich wirklich im Sinne von in der Wirklichkeit zu leben. Das heißt eben nicht im Schein zu sein, da das Wirkliche im Sinne von Wahrhaftigkeit dort nicht zur Sprache kommen kann. Also nicht im Schein sein, sondern in der Wirklichkeit. Und in dieser Wirklichkeit wäre dann auch Wahrhaftigkeit verankert. Und dann würden Autorinnen dieser wahrhaftigen Wirklichkeit mittels des Schreibens eine Sprache geben können. Was hältst du davon? Scheint es dir plausibel, der Wirklichkeit die Eigenschaft der Wahrhaftigkeit zukommen zu lassen? Und du darfst sehr gern von Gottfried Benn schreiben und berichten, denn es scheint ja tatsächlich Gemeinsamkeiten zu geben. Schreiben als eine Art Eskapismus, das sich aber, zumindest bei Christa Wolf, nicht in diesem verliert, sondern eben zur Wirklichkeit kommt. Diese Wirklichkeit beinhaltet dann eben auch etwas sehr Subjektives, was keinen Anspruch auf Allgemeinheit erhebt. Wie du sagtest, Christa Wolf schreibt von ihrer eigenen Wirklichkeit. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob man dieses Streben auch als ein Streben nach Erkenntnis beschreiben kann, wie du es formuliertest. Kannst du meinen Ausführungen folgen? Desto näher wir der Sache kommen, umso abstrakter scheint sie zu werden. Für mich ergibt sich bis hierher folgende These. So, die ist ja lang, aber ich lese sie genau so vor. Es gibt eine DDR-spezifische Wirklichkeitsevokationsaufgabe und Funktion von Literatur. Diese ist aber nicht allein darauf aus, eine eigene Realität zu erschaffen, beispielsweise durch versteckte Kritik, wie sie häufig in der DDR-Literatur analysiert wird, sondern versucht, eine neue Wirklichkeit durch den Prozess des Schreibens und seinem Endprodukt, dem Text, zu schaffen. Dabei geht es jedoch nicht um eine Wunschwelt, nichts Fantastisches, was einem reinen Eskapismus gleichen würde. Aber diese Wirklichkeit wird durch Fiktion mitbestimmt und beruht auf dieser. Ich glaube, dass es um den Versuch einer Wirklichkeit geht, die auch Wahrhaftigkeit für sich beansprucht und sich damit vom DDR-Regime politisch abgrenzt. Aber das ist bisher eher eine Hypothese. Der Prozess des Schreibens und der literarische Text würden dann als Mittel der Wirklichkeitserfahrung dienen. Für mich findet hier der Begriff des Spiels, wie du ihn nach Kendall Wharton eingeführt hast, keinen Anknüpfungspunkt, da es eben um eine Notwendigkeit geht. Wie du auch bereits geschrieben hast, basiert diese vor allem auf die Realisationserfahrungen. Und allein der Begriff ist doch sehr passend. Eben weg von der Realisation, die sich auf eine Realität bezieht, die historisch gesehen weder frei noch wahrhaftig war. Das Spiel impliziert dann eben doch, ganz nach philosophischer Tradition vielleicht, auch Freiheit, weshalb ich mich mit dieser Bezeichnung schwer tue. Oder siehst du das anders? Mein Brief ist wieder sehr lang geworden, weshalb ich nun noch mal in Kürze auf zwei deiner Fragen eingehen will. Erstens, zu Christa Wolf und der Betonung der Kunstschaffenden. Zum einen zählt sie nicht zu jenen Künstlerinnen, die in dieser das Heil sehen, wie du es vorhin einmal angedeutet hattest. Auch wenn das Schreiben natürlich die Möglichkeit der Wirklichkeit impliziert, so lässt sie doch ihre Protagonistin immer scheitern. Ich denke da an Nachdenken über Christa T. und auch Kein Ort nirgends. Viele andere Texte können da auch beispielhaft sein. Dies sind aber beides Texte, die kreative Menschen zu ihren Protagonistinnen zählen, welche am Ende jedoch eben scheitern müssen. Sie können nicht eskapistisch in die Kunst abtauchen, denn diese ist kein Heilmittel gegen eine unwirkliche Realität. Die Frage ist also, was die Wirklichkeit dann kann, die Christa Wolf erschafft. Meine Antwort? Vielleicht einfach nur wahrhaftig sein. Ergänzung? Tatsächlich findet man auch bei Christa Wolf Züge der Verherrlichung der Kunst und ihrer Erzeugerin. In einem Brief schreibt sie beispielsweise: Viel liebe Sarah, das Beste ist, man verwandelt sich allmählich in eine Kunstfigur. Zitat Ende. Doch ist das eher dystopisch zu verstehen. Und zu deiner Frage nach der Reaktion Sarah Kirschs. Diese fällt sehr typisch aus, zumindest nach dem zu urteilen, wie sie ihre restlichen Briefe verfasste. Nämlich etwas spitzzüngig. Ich zitiere: Wenn Brauns Volker jedoch bemängelt, dass er nicht oft wirklich lebt, dann sollte ihm doch jemand mal einen Teil seiner Schreibereien um die Ohren hauen. Das hier zum Beispiel. Ich habe ein großes Misstrauen gegen die bei uns gängige Methode, antike Stories zu benutzen, um Probleme unserer Revolution abzuhandeln. Ein Verfahren der Sklavensprache, die die Literatur bis heute fließend beherrscht. Es ist aber im Grunde nicht legitim, heutige Inhalte mit den Vorgängen der Klassengesellschaft zu transportieren. Das ist unfair. Braun ist doch keine 20 mehr. Unsere Revolution, wo es für hohe Funktionäre extra Läden mit französischer Kosmetik gibt, und das ist noch das Geringste. Manch einer muss in Karinhai wohnen, etc. Aber was ich gesehen habe, zog mir den Mund in Richtung der Füße, zitiere ich mich selber. Mit diesen Worten verbleibe ich und grüße dich, deine Pauline.
Liebe Pauline, viel Platz ist nicht mehr. Ich mache es kurz. Ich finde, dass der absolut entscheidende Begriff hier Wahrhaftigkeit lautet. Wenn die Fiktionssachen dazu einen Anstoß geben konnten, ist das doch super. Und sich da die paar Aspekte rauszupicken, die hilfreich sind, ist aus meiner Sicht legitim und liegt irgendwie auch in der Natur der Frage. Wie gesagt, es gibt vielleicht einfach keinen Forschungszweig, dem sich deine Frage eindeutig zuordnet und dessen Methoden sie sich lösen lässt. Bevor ich gleich also zu der Wahrhaftigkeit komme, zwei kurze Bemerkungen zu den Unklarheiten vom letzten Mal. Zum einen, ja, ich denke, Christa Wolf schreibt Fiktion. Alle fiktiven Texte klauen sich Elemente aus der Realität, sonst wären sie ja gar nicht zu verstehen. Das fängt schon bei der Sprache an, in der sie verfasst wird. Verfasst sein müssen, um gelesen zu werden. Dass sie eine realistische, auch eine gegenwartsnahe Form schreibt, das ist allerdings wahr. Und es spricht für mich auf jeden Fall für eine in der Suche nach Wahrhaftigkeit begründete Schreibmotivation. Und zweitens, mit dem Spiel im literarischen Sinne meine ich definitiv eine Notwendigkeit, eine ganz wesentliche Form des Denkens und Lernens. Ich habe hier noch mal eine kurze Ergänzung und ich übersetze das Zitat wieder. Es ist klar, dass wir, wenn wir über Spiele sprechen, jede Implikation des bloßen Vergnügens dabei leugnen müssen. Kinderspiele dienen sehr viel bedeutenderen Zwecken, als sie zu erfreuen und von Unheil fernzuhalten. Es ist allgemein anerkannt, denke ich, dass solche Spiele und imaginative Aktivitäten generell tatsächlich, wie ihre Häufigkeit naheliegt, eine tiefgreifende Rolle in unseren Bemühungen, unsere Umwelt zu verstehen, spielen. Zitat Ende. Denke vielleicht für den Kontext an den Begriff der Mimesis. Ich glaube, letzten Endes meinen wir an der Stelle dasselbe. Zurück zum Punkt Wahrhaftigkeit. Dieses Wort sollten wir festhalten. Das kommt doch dem, wonach Wolf und auch Braun zu suchen scheinen, schon sehr, sehr nahe. Es handelt sich um eine Seinseigenschaft. Es ist eine Eigenschaft, die sich vor allem erfühlen, mit etwas Glück wohl auch erschaffen oder evozieren lässt und die mit konkreter Realität eher wenig zu tun hat. DDR-spezifisch ist sie insofern, als dass sie vielleicht dem Lebensgefühl dieser Zeit in besonderem Maße fehlt. Letzteres ist immer ein bisschen eine Unterstellung, besonders wenn man, wie du und ich, nicht in der DDR gelebt hat. Es gibt aber schon Hinweise darauf. Es flackert zum Beispiel der im DDR-Kontext leicht naserümpfige Begriff sozialistischer Realismus auf, dessen Naserümpfpotenzial vielleicht vor allem in einer subjektiven Empfindung von fehlender Wahrhaftigkeit liegt. Also nochmal ganz klar, ja, ich finde es plausibel, Christa Wolffs Begriff der Wirklichkeit die Eigenschaft Wahrhaftigkeit zuzuschreiben. Ich denke sogar, dass diese den Kern der Sache ausmacht. Du hast schon recht, es wird hier ein bisschen abstrakt, bis hin zur Mutmaßung. Es wäre an dieser Stelle auf jeden Fall interessant, jetzt mal mit diesem Gedanken an konkrete literarische Texte ranzugehen. Dafür fehlt die Zeit in diesem Rahmen. Aber ein paar Texte hast du ja schon genannt und wer weiß, was daraus noch wird. Für den Moment reicht uns vielleicht nochmal das Gedicht von Volker Braun. Ich lese da dieselbe Differenz zwischen innerer Leere und äußerer Intensität wie du. Auch einen gewissen Trotz gegen diesen Zustand in der Wortwahl und im doch irgendwie widerborstigen Verssatz. Und genauso wie du es auch über die Werkbeispiele von Christa Wolff geschrieben hast, gibt es in den letzten Zeilen kein Entkommen, keine Lösung am Ende, sondern nur die deutliche Formulierung eines Wunsches. Es gibt kein Happy End, sondern ein Eingeständnis des Scheiterns von vornherein. Das ist der Punkt. So ein Moment der Wahrhaftigkeit, erschlossen durch Schreiben, ist offenbar etwas sehr Flüchtiges. Eine permanente Lösung, ein Sattwerden, finde ich da nicht. Es muss irgendwie immer weitergehen. Das würde ich dann auch zu deiner These ergänzen. Der Prozess ist im Hinblick auf die Wirklichkeitsevokationsaufgabe vom Ergebnis zu trennen, beziehungsweise das Schreiben vom Geschriebenen. Das Ergebnis, also der fertige Text, kann deshalb immer nur von einem gescheiterten Anlauf berichten. Das unterscheidet deine These für mich ganz wesentlich von der Analyse politischer, gesellschaftskritischer oder eben auch eskapistischer Tendenzen in diesen Texten. Es geht vielleicht eher in die Richtung von so einer Art Schaffensästhetik der DDR-Literatur. Und damit komme ich auch zum Ende, denn ich glaube, was wir an dieser Stelle brauchen, sind ganz viele Stimmen. Mit dem Rauspicken aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie du es mit der Fiktionalitätstheorie schon so fruchtbar gemacht hast, sind wir hier auf einem guten Weg, denke ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gespannt, was anderen Literaturwissenschaftlerinnen, Menschen, die in der DDR gelebt haben, Psychologinnen, Historikerinnen, Christa Wolff-Fans, Philosophinnen und allen möglichen anderen Köpfen dazu einfällt. Danke auf jeden Fall bis hierhin für den Anstoß und den Austausch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis bald, Alina. Ja, das war auch erstmal der letzte Brief, den wir heute lesen. Aber ich glaube, man merkt schon, dass es mehr oder weniger so mittendrin abbricht. Genau, hier kann man nochmal weiterlesen, wenn man möchte. Und um die Diskussion über ja doch sehr viele unterschiedliche Themen so ein bisschen anzuregen, habe ich hier am Ende nochmal so ein paar Schlagworte auf eine Folie gepackt. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es Anmerkungen, Ideen, Gedanken gibt, auch Dinge, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Und gebe damit wieder ab an Christoph.